Guten Abend, herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin, jetzt im großen Saal. Ich finde es total schön, dass so viele von Ihnen und von euch mit nach oben gekommen sind und sich jetzt auch die Veranstaltung anhören werden. Mein Name ist Sonja Longolius, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute beschäftigen wir uns in der Reihe, also andersrum angefangen, wir machen diese Veranstaltung heute im Rahmen der immersiven Installation Flexploitation, die ihr unten schon im Kaminzimmer gesehen und besichtigt habt, die sich mit der prekären Arbeitssituation im Plattformkapitalismus beschäftigt. Und wie ich unten schon eingangs erwähnt habe, haben wir uns dazu auch eine literarische Reihe ausgedacht. Und heute wollen wir sprechen über die Digitalisierung von Erwerbsarbeit und wie sich diese auch wiederum in der Literatur widerspiegelt oder was die Literatur uns vielleicht dazu erzählen kann. Und wir haben uns den Soziologen und Experten für die digitale Arbeitswelt Simon Schaub eingeladen, der dieses Buch hier veröffentlicht hat, unter anderem im vergangenen Jahr. Ups. Dort ist es. Es heißt Technopolitik von unten und wirft einen wissenschaftlichen Blick auf die Zukunft der Arbeit. Und bei uns ist auch Magdalena Schrefel, die ihren Erzählband bei Suhrkamp in diesem Jahr herausgebracht hat, Brauchbare Menschen, den halte ich jetzt auch nochmal hier schön in den Raum. Und wo sie von der Arbeitswelt erzählt, von den Menschen, die wir vielleicht häufig nicht sehen. Also die, die im Verborgenen arbeiten, zum Beispiel in den Schlachthöfen oder bei der Ernte oder auch im Bordell. Das Ganze hält heute zusammen Jan Groß, der selbst Filmemacher und Podcaster ist und forscht über Vorstellungen von Zukunft, die wir alle haben. Und er wird heute den Abend moderieren. Und ja, ich übergebe das Wort an dich, lieber Jan, und wünsche Ihnen und uns allen viel Spaß. Bitte schön.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sprechen können. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Wir werden, das freut mich auch ganz besonders, heute auch Ausschnitte aus den Büchern hören. Es wird Lesungen geben, verteilt über den Abend hinweg. Es wird im Anschluss auch ein Publikumsgespräch geben, zu dem ich euch alle herzlich einladen möchte. Also bitte scheut euch nicht und stellt ganz viele Fragen, wir freuen uns schon darauf. Und bevor wir jetzt aber dann zur ersten Lesung kommen, würde mich noch der thematische Bezug interessieren, wie ihr beide eigentlich zu diesem Thema, das ja überschrieben ist mit Algorithmen, Arbeit und Atomisierung, und ich würde denken, die Automatisierung, die könnte man eigentlich noch hinzufügen, wie ihr dazu gekommen seid. Magdalena, in den beiden Geschichten, die du mir geschickt hattest in der Vorbereitung, da kommt ja eigentlich, kommen Algorithmen, Arbeit und Atomisierung durchaus präsent vor. Was ist das, was dich interessiert an diesem Themenfeld?
Ja, ich glaube, ich muss nochmal sagen, kurz vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe an einer Schreibschule studiert und irgendwann war ich fertig mit dem Studium des Schreibens und habe mir da die Frage gestellt, wie man das jetzt arbeitet. Also die eine Sache ist sagen, Schreiben oder Kunst zu studieren, das andere ist das als Arbeit zu machen. Und dann habe ich einfach sehr schnell festgestellt, wenn ich mich damit beschäftigen möchte, inwiefern Schreiben Arbeit ist, dass ich mich generell damit beschäftigen muss, was Arbeit ist oder sein kann oder vielleicht auch nicht ist. Daher kam so ein bisschen mein Interesse. Und dann habe ich aber sozusagen das Glück, als Autorin würde ich mal behaupten, dass meine Recherche nicht kohärent, stringent und allumfassend sein muss, sondern im Endeffekt sich an Details oder Bildern oder Motiven irgendwie entlang hangeln konnte. Und ich glaube, was ich sozusagen interessant fand, war jetzt nicht reine Erzählungen zu machen, also oder nochmal anders gesagt, ich glaube, dass sozusagen diese Fragen nach Digitalisierung und Automatisierung eine Art von Folie sind, vor der diese Erzählungen spielen, dass sie aber in den seltensten Fällen davon handeln, sondern dass es dann doch eher darum geht, wer sind eigentlich die Menschen, die diese Arbeit machen, daher auch der Titel Brauchbare Menschen. Genau, ein bisschen ist es vielleicht nochmal anders mit der Erzählung, die ich heute Abend hier auch lesen werde. Die kam dann schon aus so einem persönlichen Interesse, wie eigentlich die Informatik entstanden ist und wie schnell sozusagen innerhalb von einer Generation von Menschen, die das arbeiten, das eigentlich ein komplett anderes Feld geworden ist. Ja.
Also jetzt aus Interesse in Bezug auf diese Geschichte, Das basiert ja auch darauf, dass ein Informatiker eigentlich nicht mehr als Informatiker gebraucht wird. Ist das was, was du in der Recherche tatsächlich auch erlebt hast, dass man sagt, okay, du hast zwar jetzt dieses Wissen dir angeeignet, das ist ein Feld, was an sich boomt, aber dieses spezifische Wissen, das du damals in den, ich nehme an, 80er, 90er Jahren oder so ungefähr, dir angeeignet hast, das ist jetzt nicht mehr relevant? Ist das recherchebasiert quasi?
Also es ist recherchebasiert, dass ich mit einem Informatiker gesprochen habe, der eben sozusagen zu dieser, oder ich weiß nicht mal, ob man erste Generation, aber diese sozusagen Leute, die Anfang der 80er Jahre Informatik studiert haben in Österreich, das hatte bei ihm andere Gründe, warum er nicht mal als Informatiker arbeiten konnte. Und ich glaube, dass das, so wie ich das verstanden habe, dieses Feld in meiner beschränkten Art und Weise überhaupt zu verstehen, wie die Informatik funktioniert, ist es ja eher, dass es sich so schichtet und dass es sozusagen, solange bestimmte Programmiersprachen noch gebraucht werden, auch die Programmierer, die sie gelernt haben, noch gebraucht werden, aber dass, glaube ich, sozusagen die Art und Weise, wie man das macht, sich verändert hat. Also genau, aber da will ich nicht so weit vorgreifen, das wird auch in der Erzählung nochmal vorkommen.
Dann wenden wir uns doch Simon zu. Simon, deine Perspektive ist nicht literarisch, sondern kommt aus einem forschenden Interesse, einer wissenschaftlichen Beobachtung. Was zeichnet deinen Zugang aus? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was interessiert dich daran?
Also ich hatte, bevor ich zur digitalen Arbeitssteuerung geforscht habe, zu einem ganz ähnlichen Thema geforscht, und zwar zum Self-Tracking, also quasi der digitalen Selbstüberwachung im Privatleben, wo Menschen zum Beispiel ihre Schritte zählen, ihre Kalorien zählen, ihr Sexleben optimieren, sonst alle möglichen Aspekte quasi der Lebensführung aufgrund von digitalen Feedbacks anpassen wollen. Und dann dachte ich mir, ehrlich gesagt, ich mache mir einen schlauen Lenz und erforsche einfach dasselbe nochmal, und zwar in der Arbeitswelt, weil ich sowieso schon weiß, wie das läuft. Und habe dann 4 Jahre lang dazu geforscht und auch ethnografisch geforscht, das heißt selber auch in Betrieben gearbeitet, wo diese Art von algorithmischer Arbeitssteuerung eingesetzt wird, also wo quasi die Leute keine Anweisungen mehr von Menschen bekommen und auch nicht von Menschen kontrolliert werden, sondern ihre Anweisungen und Kontrolle quasi von Algorithmen bekommen. Und da hat sich das Ganze aber dann ganz anders dargestellt. Und zwar wollten die Leute sich gar nicht selbst optimieren, sondern das wirklich Überraschende war eigentlich, wie die Aneignung dieser Technologien funktioniert und wie die Leute in den verschiedenen Jobs, also man muss auch dazu sagen, das sind Jobs aus dem manuellen Bereich und aus dem Niedriglohnbereich gewesen, wie die quasi auch auf eine gewisse Weise diese Selbstkontrolle und die Selbstoptimierung, die dort impliziert wird, verlernen aktiv. Dazu werde ich nachher auch noch ein bisschen was erzählen, aber das war so ein bisschen mein Weg dorthin und auch quasi meine Überraschung. Also weil diese Self-Tracking-Techniken, das ist quasi wirklich ja so, als hätte Foucault selbst das erfunden, ja, also sozusagen eine Technik gewordene Manifestation des unternehmerischen Selbst, das immer an sich arbeitet, und in der Arbeitswelt sah es dann eben aber doch nochmal ein bisschen anders aus. Ja.
Und was ich total schön fand, jetzt als Seitennotiz vielleicht auch, dass jetzt in dem Film, den wir heute Abend sehen durften, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn bitte unbedingt an, der ist großartig. In der Installation unten in dem Film kam dann ja eigentlich auch ein globaler Streik vor, der in deinem Buch fast schon vorweggenommen worden ist, als eine Hoffnung sozusagen. Ja. Das fand ich total schön, ja, wie diese Dinge sich da überlappen. Also das ist ja schon ein Szenario, was da insofern vorkommt, dass du sagst, okay, die Lebenswelten, und das war eben im Film heute Abend sehr schön zu sehen, die Lebenswelten der Leute, der Ridesharer zum Beispiel, die sind, obwohl sie über den Globus verteilt sind, dann doch so ident aufgrund dieser Normierung, dass sie eigentlich genau dadurch wieder anschlussfähig sind für eine Kollektivierung, ne? Also für auch einen kollektiven Widerstand sozusagen. Und das habe ich damals zum ersten Mal bei dir gelesen und heute Abend wieder im Film gesehen. Total schön. Ja, fein. Ich würde sagen, wir steigen jetzt gleich mal mit einer literarischen Passage ein, und die ist insofern speziell, als dass sie im Tandem
gelesen wird.
Ja. Also Magdalena, du fängst an.
Weltuntergang.
Und dann die Explosionen, die Feuerwerke, massive Zerstörung. Während andere dem auf ihren Raumschiffen beiwohnen, seid ihr in Helmuts Raumstation. 5 Etagen lauft ihr hoch, oben dann die Kommandozentrale wie Picard persönlich, das Dach aus Glas, so habt ihr grad Sicht, um dem Spektakel in seiner ganzen Pracht beizuwohnen. Und eine Pracht ist es in der Tat. Kein Planet weit und breit, den ihr nicht erkundet habt, alles auf Abriss, also raus, raus, raus mit dem Geld, noch einmal auf den Putz gehauen und kaufen, 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 was man für Geld eben kaufen kann, Kanonen und Raumschiffe, die nicht mehr zum Einsatz kommen, klick, 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 fotografiert ihr mit geübten Tastenfingern, was gerade noch da ist, als Screenshot für die Ewigkeit bewahrt, weil es das hier und jetzt nicht mehr ewig gibt.
Ich muss etwas sagen, schreibst du, weil dir ganz feierlich zumute ist. Dekaden, schreibst du, in denen wir hier gesiedelt haben, in denen wir den Weltraum urbar gemacht haben, Planeten erkundet und überhaupt das ganze Weltall. Denn als wir hier ankamen, da war alles noch unerforscht und die Grafik noch einfach. Applaushände im Chatfenster. Und jetzt das, unsere Welt für beendet erklärt, die letzten Animationen noch am Laufen und in dem Moment poppt schon das Fenster auf, das du gefürchtet hast. Verbindung zum Server unterbrochen. Dann ist alles eingefroren. Einen Moment lang sitzt du still vor deinem Bildschirm. Kommt da noch was? Das war's dann, tippst du in den Chat. Und Koller, erinnert ihr euch noch an den Anfang? Und du, klar, das war kurz bevor der PC groß wurde. Die Informatik boomte gerade zum ersten Mal, als ihr euch für das Studium eingeschrieben hattet, ohne dass irgendjemand sich schon vorstellen konnte, was das war, Informatik. Informatik, das war damals noch keine Erklärung. Tagsüber habt ihr Code mittels Lochkarten in die Rechenmaschinen geschoben, abends dann, wenn Helmuts Töchter im Bett waren, reihum an die Konsole. Tetris und Pac-Man, Dibbles und Leisure Suit Larry, manchmal auch Pitstop und Elite. Noch in den 80ern war das und sofort hattet ihr Arbeit, da war es egal, dass du deinen Abschluss nie gemacht hast. Sowas erlebst du nur einmal, schreibt Koller, dass ein Spiel abgeschaltet wird, vor deinen Augen. Du nickst zustimmend, aber dein Textfeld bleibt leer. Ich leg mich dann mal, schreibst du, hab Frühschicht. Koller, wie ist es da? Du, muss ja. Und dann wisst ihr noch, wie sehr wir geschimpft haben, als die Benutzeroberfläche kam und als plötzlich alle einen Computer haben wollten, obwohl die doch keine Ahnung hatten, weil Computer zu bedienen keine Leistung mehr war. Jetzt wollen sie nur mehr Apps, Apps, Apps. Schlimmer als ein Elektronikmarkt, schreibst du, schlimmer ist nur noch die Elektronikabteilung in einem Karstadt. Verstehen Sie mich nicht falsch, hatte die Frau auf dem Amt zu dir gesagt, aber Apps zu programmieren, das muss man heute niemandem mehr beibringen. Und dass es dabei nicht um die Programmierskills gehe, sondern um den Sinn fürs Geschäft. Start-up-Mentalität, Ein-Personen-Unternehmen, neue Selbstständige, Cloud-Arbeit. Sie verstehen? Cloud-Arbeit, schreibst du, die wusste doch nicht einmal, was sie da sagt. Und Koller schreibt, immerhin arbeitest du weiter mit Maschinen. Was die Maschine kann? Schreiben, lesen und auch sprechen. Sie kann Video- und Fotobearbeitung. Diese Maschine kann mit ihnen interagieren und sie kann sie stundenlang beschäftigen. Sie können damit ihre Steuer machen, ihre Arbeit und ihre Freizeit organisieren, können Musik dabei hören oder Radio aus aller Welt und abends dann Filme ansehen. Sogar Sex können sie damit haben, aber auch nach wie vor einfach nur telefonieren, wenn sie das wollen, weil es schlicht nichts gibt, was diese Maschine nicht kann, sagst du. Und wissen Sie, wie sie das macht? Sie zerlegt alles in Daten, die sie in Pakete bündelt. Und dass diese nichts anderes sind als Informationen, genau genommen, sagst du, sind es elektrische Signale, Impulse, die weitergegeben werden. Mehr ist es nicht. Ja, wirklich, sagst du, mehr ist es nicht. Und die Kundin, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, dreht sich um, rückt die Tasche über ihre Schulter zurecht und da kommt er schon. Jetzt haben wir genau das, was wir nicht wollen, sagt Herr Rudi, sobald die Frau außer Hörweite ist. Herr Rudi, der Abteilungsleiter, heißt wirklich so und als er dich eingestellt hat, da hat er gesagt, auf Probe, einen Monat, weil wir ein Unternehmen mit Werten sind. Das hier, hat er dann gesagt, das ist die Multimedia- und Elektronikabteilung. Die Kunden hier sind nicht kompetent, sonst wären sie nämlich in einem Fachmarkt oder im Internet. Jedes Mal, wenn jemand sie anspricht, dann will er also bloß Bestätigung für eine Wahl, die er ohnehin schon getroffen hat. Oder sie, hat er dann gesagt, muss man ja jetzt immer dazu sagen. Oberstes Gebot im Verkauf, also immer Ja sagen oder gute Wahl, kenne ich, finde ich prima, ist klasse, na, Sie verstehen schon. Aber was machen wir nicht, sagt Herr Rudi, seine Stimme kippt hier beinahe, die Leute mit zu viel Informationen überfordern, weil sie sich dann dumm fühlen, wenn sie ihnen diese Dinge erzählen, von wegen Impulse und was weiß ich. Wenn sie etwas erklären müssen, sagt Herr Rudi, dann sagen sie es doch so, dass auch ein Laie oder eine Frau es verstehen. Und sprechen sie über Megapixel und Megabytes, weil große Zahlen immer verkaufsfördernd sind. Ersparen sie dem Kunden diese Hintergrundinformationen. Was wir verkaufen, sind Oberflächen. Okay, sagst du. Der Pausenraum ist grau. Grauer Teppichboden, grauer Tisch, graue Stühle. Außerdem ein Kaffee-Vollautomat und eine Mikrowelle, daneben eine Spüle. Du stellst eine Tasse mit verblassten Kätzchen in den Kaffeeautomat, wirfst eine Münze in die Kasse und drückst dir einen Cappuccino raus. Als die Maschine fertig gebrummt hat, nimmst du die Tasse in die Hand, bläst die Hitze von der schaumigen Oberfläche, trinkst einen Schluck. Hallo, sagt plötzlich eine Stimme hinter dir. Du drehst dich um. Ich bin Jäger von der Kasse. Ich bin Informatiker. Aha, sagt Helga. Und du, wie ist es so an der Kasse? Ich sag mal so, ich bin schon so lange dabei, die Kasse und ich, wir sind eine Einheit. Wenn ich tippe, dann denke ich dabei nicht mehr. Meine Finger und der Bildschirm sind verbunden, als wären sie ein Körper. So hat man mehr Zeit für die Kunden, kann ihnen auch mal ein Lächeln schenken, ein bisschen scherzen, ihnen zu ihrer guten Wahl gratulieren, sowas. Du bist ein Cyborg, sagst du. Ein was? Cyborg, das kommt von kybernetischer Organismus, Kybernetik, das ist die Wissenschaft der selbstregulierenden Systeme und ein Cyborg, das ist so ein Mensch-Maschinenwesen. Wie der Terminator? Fragt Helga. So ähnlich. Aha, sagt Helga und lacht. Zurück an den Regalen ordnest du. Ordnung, sagt Herr Rudi jedes Mal, wenn er vorbeikommt, und das tut er häufig, weil er dich wie eine Fliege umschwärmt, wie diese Fliegen im Serverraum. Ordnung, sagt Herr Rudi also, das ist ihre eigentliche Arbeit. Und dass man die Kartons immer auf Kante zieht, alles auf Sicht, weil die Regale prall gefüllt wirken müssen, die Ware muss sich anbieten, verstehen Sie, selbst wenn nur noch ein einziger Karton da ist. Den ganzen Tag läuft im Hintergrund das Kaufhaus eigene Radio, das Angebote auslobt, die Hausmarke preist und so weiter. Dazu noch die Geräusche aus den Bildschirmen und Stereoanlagen, die Vorführungen von Mixern und Staubsaugern, dies, das eben. Die Stille nach Ladenschluss. Wenn der letzte Kunde gegangen ist, das blaue Licht der Flatscreens strahlt noch, während die Beleuchtung schon gedimmt ist. Das magst du. Meldest dich freiwillig für die letzte Runde, um zu gucken, ob auch wirklich alles ausgeschaltet ist. Dass sich keiner versteckt hat, ist alles schon vorgekommen, hat Herr Rudi zu dir gesagt. Wenn Sie wüssten, das wollen Sie gar nicht wissen. Aus einer Musikanlage dudelt noch einmal der letzte Sommerhit. Brummt da noch ein Stabmixer oder ist das die Belüftung? Die gehört dazu, wie die kosmische Hintergrundstrahlung zum Universum. Bis hierher.
Wunderbar, vielen Dank, Magdalena.
Sehr gerne.
Jetzt hat Helmut ja eigentlich schon die Kybernetik eingeführt.
Ist und so. Alles schon erklärt.
Ja, alles schon erklärt. Und in Simons Buch wiederum kommt ein Begriff vor, ein Ausdruck, die kybernetische Proletarisierung, die sich eben sagen, mit diesem Prozess des Wandels der Arbeitswelt unter dem Eindruck algorithmischer Arbeitssteuerung widmet und damit auseinandersetzt. Und ich habe das Gefühl, Magdalena, was du in den Geschichten beschreibst, überschneidet sich doch immer wieder mal auch mit dem, was Simon als kybernetische Proletarisierung beschreibt. Aber vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen näher bringen. Worum handelt es sich da bei dieser kybernetischen Proletarisierung?
Also das ist quasi ein Gegenbegriff zur Diagnose der technologischen Arbeitslosigkeit. Wenn wir uns den Digitalisierungsdiskurs anschauen zur Digitalisierung der Arbeitswelt, ist es eigentlich seit ungefähr 10 Jahren so, dass Diagnosen dominieren, die davon ausgehen, dass in sehr naher Zukunft sehr viel Arbeit wegautomatisiert wird. Es gibt so eine bekannte Studie, die quasi weltweit medial auf und ab zitiert wird, die vor 10 Jahren prognostiziert hat, dass innerhalb von 15 Jahren 47% aller Jobs wegautomatisiert werden. Während Corona gab es ähnliche Diagnosen quasi nochmal neu aufgelegt mit dem Argument, dass das ja jetzt nicht nur technisch machbar ist, sondern auch epidemiologisch sinnvoll, weil wir dann uns weniger begegnen bei der Arbeit und so weiter. Das hat sich nicht bewahrheitet und zwar immer deshalb nicht, weil es natürlich in der Arbeitswelt nicht darum geht, was technologisch machbar ist. Also technologisch machbar ist avancierte Robotik natürlich allemal. Es lohnt sich aber nicht. Und zwar deshalb nicht, weil es relativ viel billige Arbeitskraft gibt, insbesondere in Deutschland. Wir haben einen Niedriglohnsektor von konstant über 20%. Und unter diesen Bedingungen ist es einfach nicht sinnvoll, quasi ökonomisch nicht sinnvoll, die Arbeit wegzuautomatisieren. Trotzdem haben wir es mit einer großen Digitalisierungswelle zu tun, die aber eben nicht wesentlich in der Substitution der Arbeit besteht, sondern in der Rationalisierung, in der digitalen Rationalisierung der menschlichen Arbeit selbst. Und es entwickeln sich quasi Geschäftsmodelle, die keineswegs quasi Produktivitätsfortschritte sind. Also wenn wir uns die Geschäftsmodelle der digitalen Avantgarde wie Amazon oder dieser Lieferdienste anschauen, dann sind das Geschäftsmodelle, die auf extrem viel menschlicher Arbeit beruhen. Und zwar quasi einer abgewerteten Form von menschlicher Arbeit, die dadurch abgewertet wird, dass sie algorithmisch gesteuert wird, also dass man sehr genau gesagt bekommt, was man zu tun hat und deswegen keine formellen Qualifikationen mehr braucht und darüber hinaus noch technisch kontrolliert wird und quasi permanent Feedbacks zum eigenen Arbeitshandeln bekommt und so die Arbeit auch nochmal verdichtet wird. Und das ist quasi ökonomisch attraktiver, als die menschliche Arbeit wegzuautomatisieren. Und das ist das, was ich quasi als kybernetische Proletarisierung bezeichne, was sozusagen einen Teil des Arbeitsmarktes, wenn man so will, nach unten verschiebt, während es auf der anderen Seite des Algorithmus quasi die Gewinner der Digitalisierung gibt, also diejenigen, die diese Systeme programmieren oder diejenigen, die diese Firmen dann managen, weil die natürlich durch die Digitalisierung quasi ja, ihre Position verbessern können, ihr Einkommen steigern können und so weiter. Aber je mehr dieses Einkommen sozusagen der oberen steigt, desto mehr lohnt es sich auch quasi bestehende Hochlohnarbeit durch das kybernetische Proletariat zu ersetzen und digital zu vereinfachen. Und deswegen sind das sozusagen Prozesse, die sich in so eine Polarisierungsrichtung entwickeln.
Das heißt eigentlich, also der Fahrer aus Snow Crash, den wir jetzt gesehen haben, der wäre auf jeden Fall auch klar dem kybernetischen Proletariat zuzuordnen, ne?
Genau, also ich würde das Ganze eher als Prozess bezeichnen und nicht so sehr als Gruppe, weil es quasi immer kontinuierlich weitergeht. Aber ja, das ist ein Paradebeispiel dafür. Auch sehr schön, dass das in dem Film so stark betont wurde, dass es sich allermeistens um migrantische Arbeit handelt. Das wird nämlich oft übersehen. Also in dieser Branche sind bei fast allen Plattformen 70% der Beschäftigten MigrantInnen. Und das liegt eben daran, dass diese algorithmischen Arbeitssteuerungssysteme sprachlich konfigurierbar sind oder komplett bildbasiert funktionieren. Und das ist quasi gezielt so eingerichtet, damit man eben einen weiteren Pool billiger Arbeitskraft integrieren kann, der davor nicht zugänglich war, eben aufgrund von dieser Sprachbarriere. Und im Online-Versandhandel hat man sogar nochmal einen Schritt weiter, wo es teilweise Abmachungen gibt, wo quasi Flüchtlinge direkt aus lokalen Flüchtlingsunterkünften ausgeliehen werden und dann in diese Warenlager quasi verschickt werden mit Bussen, wo sie dann ohne Kontakt zu den dortigen Vorgesetzten, sondern nur mit ihren algorithmischen Systemen quasi ihre Arbeit verrichten und dann am Abend wieder zurückgebracht werden.
Und es gilt vielleicht, also das ist implizit enthalten in dem, was du gesagt hast, aber vielleicht ist es trotzdem gut, es nochmal explizit zu machen. Ein Faktor, warum migrantische Arbeitskräfte dort natürlich auch eingesetzt werden, ist, dass es ein zusätzliches Level an Druckmittel eigentlich auf Seiten der Arbeitgeber einführt, weil die ja dann wiederum ein anderes Abhängigkeitsverhältnis haben, weil sie vielleicht ausgewiesen werden, wenn sie jetzt keine Arbeit vorweisen können oder ähnliches, oder? Also es ist schon nochmal so, dass da einfach natürlich noch ein zusätzliches Druckmittel entsteht für die Arbeitgeber jetzt. Ne?
Genau, also die Arbeitgeberverbände haben auch schon seit einigen Jahren auf eine ganz spezifische Liberalisierung der deutschen Migrationspolitik hin lobbyiert, die so aussieht, dass der Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete erleichtert wird. Also quasi auch, wenn man zum Beispiel nur eine Duldung hat, man trotzdem arbeiten kann. Aber genau diejenigen Rechtsvorschriften und Aufenthaltstitel, die besonders prekär sind, also wie zum Beispiel die Duldung, auch aufrechterhalten werden. Also dass es quasi keine Naturalisierung, keine Einbürgerung gibt, aber gleichzeitig einen einfacheren Arbeitsmarktzugang, damit man genau solche Situationen hat, ja, wo man quasi einen maximalen Druck hat. Es gibt sogar rechtliche Konstellationen, wo der Aufenthaltstitel dann an die Arbeit gekoppelt ist und man quasi immer den Druck hat, sofort abgeschoben zu werden, wenn man den Job verliert, was natürlich dann nochmal ein besonderes Druckmittel ist. Ja, also sozusagen, man braucht immer eine gewisse externe Motivation, um diesen digitalen Feedbacks zu folgen. Ja, das kommt eben nicht von selbst.
Externe Motivation, indeed. Ja. Gut, Simon, wenn ich mich nicht täusche, dann hast du uns auch einen Textausschnitt mitgebracht, der durchaus in Beziehung steht zur kybernetischen Proletarisierung.
Genau, ich würde mit diesem Textausschnitt den Begriff der Kybernetik noch ein bisschen illustrieren, den ich ja bis jetzt noch nicht erklärt habe. Das ist quasi die Diagnose, dass wir es mit einem Modell von Kontrolle zu tun haben, was quasi über den bekannten Taylorismus hinausgeht. Also man hat das ja quasi in der Industriearbeit jetzt nicht erst seit gestern mit einer starken Standardisierung und quasi Kontrolle von Arbeit zu tun. Und jetzt hat man aber quasi eine leichte Verschiebung. Also man hat durch die Digitalisierung die Möglichkeit, Arbeitsprozesse nochmal wesentlich mehr zu überwachen. Aber das läuft eben nicht auf eine Standardisierung hinaus und quasi die Vorschrift eines One Best Way, dem dann alle folgen müssen, sondern es läuft auf quasi geschlossene Datenkreisläufe hinaus, die Daten aus Arbeitsprozessen erheben, dann aufbereiten und als Feedback an die Beschäftigten zurückleiten, mit der Aufforderung, sich selbst zu optimieren. Und was das bedeutet, habe ich in meiner ethnografischen Forschung untersucht und jetzt folgt eine Passage von meiner Arbeit in einer Maschinenbaufabrik. Ich sitze an meinem Arbeitsplatz in der Fabrikhalle von Smart Electrics und schraube Steckdosenpaneele zusammen. Ich bin mir unsicher, wie der Konstruktionsprozess genau funktioniert, lehne mich immer wieder zu dem Arbeiter neben mir hinüber und frage nach. Als der Teamleiter auf seiner Route durch die Halle an mir vorbeikommt, bleibt er sofort stehen und hält mir eine Standpauke. Es gäbe einen vorgeschriebenen Abstand zwischen den Arbeitern, der einzuhalten sei, ansonsten komme es sich, wie sich hier dauernd bestätige, zu Gesprächen. Das lenke von der Arbeit ab und schlussendlich sei Zeit doch immer Geld. Sofort, als der Teamleiter wieder weg ist, lehnen sich die zwei Arbeiter der benachbarten Station zu mir herüber. Der eine legt zwei Finger an die Lippen, um einen Hitlerbart zu imitieren und sagt, der macht wieder einen auf Führer. Der andere erklärt lachend, ich solle den Teamleiter nicht zu ernst nehmen, das würden alle hier regelmäßig zu hören bekommen. Ein halbes Jahr später sitze ich wieder in derselben Fabrikhalle. Einiges hat sich verändert. Zwar schraube ich noch immer Steckdosenpaneele zusammen, aber nun werde ich von einem Assistenzsystem angeleitet. Auf dem Bildschirm wird mir mit Fotos und Schriftzügen angezeigt, was ich zu tun habe. Jeden Arbeitsschritt muss ich durch einen Klick bestätigen. Dann beginnen auf dem Display die Zehntelsekunden zu rasen, sodass am Ende genau sichtbar ist, wie lange ich an dem Produkt gearbeitet habe. Noch immer kenne ich mich nicht gut aus in der Fabrik und als das System plötzlich ein Teil anzeigt, das ich noch nie gesehen habe, dauert es eine Weile, bis ich es gefunden habe. Beim Abschluss des Produkts zeigt das System an, dass ich um ein Dreifaches hinter meiner eigenen Durchschnittsgeschwindigkeit zurückgefallen bin. Ich drehe mich zu meinem Sitznachbarn, um einen flapsigen Spruch loszuwerden, aber der starrt auf seinen Bildschirm und bemerkt mich nicht. Ich wende mich wieder meinem Steckdosenpanel zu. Unwillkürlich erhöhe ich meine Arbeitsgeschwindigkeit. Also das ist quasi die Situation, wo man durch die Feedbacks dazu aufgefordert wird, sich selbst zu optimieren. Und es hat gleichzeitig noch eine Atomisierungsfunktion, die einen quasi auf sich selbst zurückwirft und diese Kontrolle, die man davor hat, quasi nicht mehr als konflikthaft erleben lässt. Dann weiter zur Analyse. Beide beschriebenen Situationen beinhalten zwei zentrale Elemente von Arbeitskontrolle: Evaluation und Disziplinierung. Im ersten Fall wurden beide vom Teamleiter verkörpert. Er patrouilliert durch die Fabrikhalle, um die Arbeit seiner Abteilung zu überwachen. Wenn er Abweichungen bemerkt, verteilt er eine Rüge, um die Disziplin wiederherzustellen. Es handelt sich also um einen Fall organisierter personaler Herrschaft. Im zweiten Fall nahm die Evaluation die Form des digitalen Trackings an. Durch die Interaktion mit dem Assistenzsystem wurde der Arbeitsablauf detailliert überwacht, ohne dass der Teamleiter mir über die Schulter schauen musste. Auch die Ergebnisse dieser Überwachung landeten nicht beim Vorgesetzten, sondern bei mir selbst, in Form eines unmittelbaren Feedbacks. Wenn ich hinter meine eigene Leistung zurückfiel, wurde mir das angezeigt. Damit verbunden war die implizite Erwartung, dass ich mich auf Grundlage dieses Feedbacks selbst optimierte. Aber es gibt noch einen weiteren Unterschied. In der ersten Situation folgte unmittelbar auf die Konfrontation die Solidarität der Kollegen, die nicht nur emotional unterstützten, sondern auch mit einer Gegenoffensive reagierten und den Teamleiter verspotteten. In der zweiten Situation fehlte dieses Element der Solidarität. Denn wer könnte verspottet werden, wenn der Führer durch einen Algorithmus ersetzt wurde? Solche Aspekte einer widerständigen Organisationskultur in der digitalisierten Arbeitswelt stehen im Zentrum dieses Kapitels. Und dann geht es eben... Soll ich noch über die widerständigen Praktiken in der digitalisierten Arbeitswelt erzählen?
Sehr gerne, Simon. Ja, unbedingt.
Genau, das Interessante ist nämlich, dass es eben nicht bei dieser Atomisierung bleibt, sondern sich gewissermaßen die Solidaritätskultur und die Kritik in einer sehr symmetrischen Weise verschiebt auf die Technologien, die eingeführt werden, um einen quasi zu kontrollieren. Und zwar wurde dort dann nicht nur dieses Assistenzsystem in Form dieses Bildschirms eingeführt, sondern es wurde auch zum Beispiel ein smarter Handschuh eingeführt, der die Fingerbewegungen der Arbeitenden tracken sollte und dann vibriert, wenn sie unerwünschte Bewegungen machen. Es wurde ein Transportroboter eingeführt, der durch die Halle fährt und quasi die Teile autonom zu den Arbeitsstationen bringt, wo sie verbaut werden. Es wurden Lichtsysteme eingeführt, die durch Lichtsignale den Leuten zeigen, wann sie was verbauen sollen und so weiter. Und all diese Geräte haben relativ schnell von den Beschäftigten eigene Identitäten zugeschrieben bekommen, die eigentlich immer veräppelnder und humoristischer Art waren. Also der Handschuh wurde quasi durchgängig als das Sextoy oder der Elektroschocker bezeichnet. Die Lichtsteuerungsanlage wurde als Disco bezeichnet und der autonome Transportroboter war durchweg Fifi. Also quasi in Anlehnung an einen dummen Hund, weil das Gerät immer mit den Regalen kollidiert ist und quasi permanent von Azubis betreut und getrainiert werden musste. Und beim Fifi kann man das besonders schön sehen, weil der wurde vom Management bei der Einführung als unsere Mir vorgestellt, in Anspielung an die Raumstation. Also quasi eine Inszenierung von zukunftsweisender Technologie, von Raumfahrt und so weiter. Während auf der Seite der Beschäftigten quasi der durchgängige Name, also das war nicht nur ein einmaliger Witz, sondern das war wirklich der Name, mit dem diese Technologie bezeichnet wurde, eben auf die Dysfunktionalität verwiesen hat und auf die Kontrollfunktion im Fall von dem Sextoy oder Elektroschocker. Und das hat quasi die kulturelle Funktion erfüllt, dass man sich einer geteilten Kritik gegenüber diesen Technologien vergewissern konnte. Und auf Basis dieser geteilten Kritik kam es dann zu handfesteren Praktiken technologischen Ungehorsams. Also die Systeme wurden manipuliert. Zum Beispiel wurde die Arbeitsgeschwindigkeit nach einer Zeit kollektiv abgesenkt, was im kybernetischen Kontrollmodus dazu führt, dass auch die Zielvorgaben automatisch abgesenkt werden, weil die ja direkt aus dem Arbeitsprozess emergieren. Ja. Viele von diesen Handschuhen sind im Arbeitsprozess leider kaputt gegangen, sodass die Implementierung dann abgebrochen werden musste. Und die wohl weitreichendste Form des Widerstands war, dass das Warenlager umsortiert wurde. Da das Warenlager nicht von Menschen sortiert wird, sondern von einer Software, die keiner für Menschen nachvollziehbaren Logik folgt und den einzelnen Teilen quasi ihren Ort zuweist, ist danach die ganze Software gecrashed und musste neu aufgesetzt werden. Und das waren quasi Aktionen, die von unten Druck ausüben sollten auf das Management, um bestimmte Technologien nicht oder nicht so einzuführen, wie es geplant war. Und das Interessante war, dass das in vielen Fällen weitgehend entkoppelt war von gewerkschaftlicher Politik. Also im Fall von diesem smarten Handschuh war es zum Beispiel so, dass der Gewerkschaftsbetriebsrat das durchgewunken hat, weil er richtigerweise, muss man sagen, festgestellt hat, dass es keine Datenschutzverletzungen gibt, weil es eben geschlossene Datenkreisläufe sind und keine klassische Überwachung. Und wie man sich denken kann, dass quasi dann bei den Beschäftigten am Shopfloor selbst auf regelrechte Empörung gestoßen ist, weil das als Würdeverletzung empfunden wurde. Ja. Also hier kann man quasi so eine Art Informalisierung der Konflikte um diese Technologie feststellen. Ja. So viel jetzt erstmal dazu.
Alles gut. Ja, wunderbar. Du hast mit dem technologischen Ungehorsam eigentlich eh schon eine schöne Überleitung gegeben, denn ich hatte das Gefühl, dass das durchaus auch ein weiterer Überschneidungspunkt ist zwischen euren Arbeiten, diese Form der widerständischen Aneignung. Also das ist ja was in deiner Arbeit durchaus auch vorkommt. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen einen Hintergrund liefern, inwiefern eben technologischer Ungehorsam, was das in deinen Erzählwelten bedeutet, was dadurch vielleicht ermöglicht wird oder verunmöglicht wird.
Also, ja, ist eine gute Frage, weil ich glaube, die Begriffe werden ja immer sozusagen so nachträglich ein bisschen herangetragen. Es war jetzt kein Begriff, der mich beschäftigt hat. Ich glaube, das eine ist, dass ich sagen würde, es ist natürlich immer aufregender, wenn Figuren widerständig sind, als wenn sie mit dem Strom schwimmen. Oder das ist ja sozusagen das erzählbare Moment. Und es gibt, ich kann auch mal anders ausholen, es gibt eine Erzählung in diesem Band, in der sozusagen aufgelöst wird, woher dieser Begriff der brauchbaren Menschen kommt. Es gibt ein Gespräch zwischen einer fiktiven Autorin und es gibt wiederkehrende Telefongespräche zwischen einer fiktiven Autorin und ihrem Vater. Und dieser Vater spricht sozusagen davon, dass es zwei Arten von Menschen gibt, brauchbare und wilde. Und das finde ich eigentlich sozusagen irgendwie ganz interessant, weil ich so den Eindruck habe, dass das ist mir sehr spät erst selber klar geworden, aber dass, glaube ich, eigentlich alle Erzählungen versuchen, eigentlich etwas aufzuspannen zwischen diesen beiden Polen. Ja? Also, dass es erstmal um Menschen geht, die sich irgendwie brauchbar machen oder die brauchbar sind oder brauchbar sein müssen, indem sie eben so Tätigkeiten wie Erntearbeit machen oder ja, verschiedene andere Arten von Arbeit als Sicherheitsfachkräfte oder ähnliches. Und dass es aber gleichzeitig eigentlich dann in den Erzählungen immer darum geht, so einen Moment des Wilden oder des Ausbruchs oder der Abweichung ins Zentrum zu stellen. Genau, ich glaube, in dieser konkreten Erzählung, deren zweiten Teil ich noch lesen werde, gibt es auch so einen Moment, das würde ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, weil sonst muss ich gar nicht mehr, sonst muss ich es vielleicht nicht mehr vorlesen. Aber ja, genau. So viel dazu.
Bevor wir dann zu diesem zweiten Teil gleich kommen, vielleicht noch einmal über die Bande gespielt an Simon. Dein Buch, das heißt ja Technopolitik von unten. Und ich würde sagen, für eine Technopolitik von unten, da brauchst du eben nicht nur die wilden Menschen, es braucht auch die wilden Menschen, aber sie müssen auch irgendwie organisierte Menschen sein. Also nämlich durch die Technopolitik von unten organisiert. Also mich würde noch interessieren, was für Horizonte siehst du denn da aufscheinen? Welche Möglichkeiten bietet eben diese Form der Aneignung, aber eben auch darüber hinausgehend, weil es ja nicht nur darum gehen kann, irgendwie Prozesse zu sabotieren und zu verlangsamen, sondern es geht eben auch darum, ich sage jetzt einfach mal klassisch, sich zu organisieren oder eine Gegenmacht aufzubauen. Also wo kann diese Perspektive der Technopolitik von unten hinführen? Wie kann sie ein Potenzial entfalten, ein größeres?
Ja, also es gibt ja immer wieder diese Diagnose, dass in der digitalen Arbeitswelt eigentlich alle atomisiert sind und nur quasi vor sich hinarbeiten und gar nicht mehr organisierbar sind. Und das halte ich wirklich für einen Mythos. Also in den Jobs, die ich untersucht habe, und das waren die quasi wirklich zu dieser Plattformökonomie dazugehören, also Fahrradkuriere und so weiter, ist es so, dass nicht nur sehr viel kommuniziert wird unter den Leuten, sondern auch quasi die Organisierung sehr prominent ist und sehr, sehr wichtig ist für die Leute. Und das funktioniert so, dass man jetzt bei den Fahrradkurieren zum Beispiel versucht, quasi die Direktion des Algorithmus auszutricksen oder so zu nutzen, dass sie einem selbst quasi förderlich ist. Also bei den Fahrradkurieren war es zum Beispiel so, dass der Algorithmus vermutlich darauf angelegt war, zu vermeiden, dass die Kuriere sich in der Stadt treffen und miteinander quatschen. Und man hat aber dann quasi eine Praxis entwickelt, wo jedes Mal, wenn man eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen auf der Straße gesehen hat, und die waren eben an diesen Trikots immer ganz gut zu erkennen, hat man gesagt, also wenn du gerade keinen Auftrag hast, dann komm doch da und dahin, da hängen wir ab und da quatschen wir dann. Und aufgrund dessen gab es dann quasi immer Orte, an denen man, wenn man gerade keinen Auftrag hatte, KollegInnen treffen konnte und sich dort auch vernetzen konnte. Und dort haben sich dann Betriebsgruppen herausgebildet. Und aufgrund dessen, ich habe da mit einem Kollegen zusammen auch eine quantitative Studie dazu gemacht, ist es so, dass die Leute bei diesen Fahrradkurieren sogar mehr Kontakt miteinander haben als in den meisten anderen Jobs, ja? Weil man eben keinen Vorgesetzten mehr hat. Also diese Algorithmen schließen nicht nur Kontrolllücken, sondern sie eröffnen eben auch neue. Wie übrigens auch in der Fabrik, von der ich vorher vorgelesen habe, war es dann so, dass es eben nicht bei diesem Tunnelblick auf den Bildschirm blieb, den ich in dieser Passage beschrieben habe, sondern die Abwesenheit des Teamleiters, der eben die Gespräche unterbunden hat, hat dann dazu geführt, dass die Leute zwar schneller gearbeitet haben, am Anfang zumindest, aber eben auch mehr gequatscht haben und vor allem hemmungsloser gequatscht haben. Und das begünstigt wiederum die Formierung von Betriebsgruppen. Und da ist es so, dass wir, das haben jetzt ganz kürzlich Kolleginnen von mir aus England gezeigt, eine Verschiebung auch quasi der Arbeitskampfformen haben, weg von den traditionellen Gewerkschaften hin zu autonomen Betriebsgruppen und ArbeiterInnenkollektiven. Die haben das tatsächlich global quantifiziert und für 80% der Arbeitskampfaktionen in der Plattformökonomie in den letzten 5 Jahren diagnostiziert, dass keine Gewerkschaften involviert waren, sondern es sich eben um autonome Kollektive gehandelt hat. Was schon eine beträchtliche Hausnummer ist, finde ich. Also es gibt quasi diese Organisierung von unten, die verläuft sehr konflikthaft. Und es gibt aber auch quasi, wenn diese Organisierung von unten, diese recht informelle Organisierung erfolgreich ist, dann immer auch eine Tendenz zur Institutionalisierung davon. Also in Deutschland ist das immer die Betriebsratsgründung, die den Beschäftigten dann auch relativ effektive Machtmittel in die Hände gibt, weil sie zum Beispiel alle Technologien, die zur Leistungskontrolle geeignet sind, mitbestimmungspflichtig machen. Und dann quasi der Betriebsrat relativ viel Druck ausüben kann. Und zum Beispiel bei Unternehmen, die quasi rein digital ihre Arbeit kontrollieren oder koordinieren, sogar das als Druckmittel aufbauen kann, um auch in anderen Bereichen, die nicht direkt die Technik betreffen, Verbesserungen durchzusetzen, weil die eben darauf angewiesen sind, nicht nur dauernd solche Systeme zu implementieren, sondern die auch immer wieder zu verändern, was eben auch mitbestimmungspflichtig sein kann. Also es gibt sozusagen verschiedene Ebenen der Organisierung und das Besondere oder Neue quasi, was ich hier sehen würde, ist vor allem diese Tendenz zur Informalisierung.
Soweit ist Helmut noch nicht, aber wir sind gespannt, wie es mit ihm weitergeht.
Genau, also wir erinnern uns, es war dieser Arbeitstag, der endet in der Stille mit kosmischer Hintergrundstrahlung. Zu Hause brätst du Kartoffeln. Während du die Kartoffeln wendest, läuft im Radio ein Hörspiel. Da ist ein Mann, der eine Maschine in die Welt baut, ohne erkennbaren Zweck, die ihm aber irgendwie sinnvoll erscheint, dem Mann, der wiederum einen Sohn hat, der dagegen ist, gegen die Maschine. Und dann gibt es da noch einen Bürgermeister, wahrscheinlich muss es immer einen geben, der meckert. Und irgendwo anders gibt es 2 Mädchen, die die Maschine entdecken und ganz zum Schluss spricht die Maschine selbst. Sie sagt, ich laufe dem Tod voraus, ich trage der Engel Gewicht und ich werde sein. Dann ist Schluss. Die Bergung der Landschaft, sagt im Abspann ein Mann, ein Hörspiel von, aber da drehst du schon ab, erst das Radio, dann den Herd. Vielleicht stehen sie sich bei den Computern selbst im Weg, sagt Herr Rudi am nächsten Morgen, schon wieder hast du Frühschicht. Ihr habt die Ware verräumt, gleich ist es 10, dann schließt der Sicherheitsdienst unten die Türen auf. Von fern siehst du Helga, zaghaft winkst du, als Herr Rudi zu dir kommt. Letztendlich ist alles eine Frage der Einstellung, sagt er. Deswegen probieren wir heute gleich mal etwas Neues aus. Vielleicht steht dir das ja besser. Ständig wechselt er zwischen sie und du. Ich kenne mich doch nur mit Computern aus, willst du sagen, weil du weißt, dass man Spannung durch Widerstand regulieren muss, aber der Widerstand ist zwecklos, stehst jetzt also 2. Regal links, Mixer, Toaster, Rührgeräte. Guckst dir die Preisschilder an und bald schon spricht dich ein Mann an. Ich suche einen Toaster. Du zählst ihm die Nachteile eines Toasters auf. Beispielsweise, dass nach dem Wasserkocher die meisten Hausbrände von Toastern herrühren, weil irgendwann die elektrischen Schranken aussetzen, sich der Toaster ohne Inhalt oder absichtliches Einschalten erhitzt und schon haben sie den Wohnungsbrand. Sowieso ist das einzige elektronische Gerät, das wirklich sinnvoll ist, ein Computer. Naja, vielleicht noch ein Staubsauger. Der Mann sieht dich ungläubig an. Einen Toaster suche ich, sagt er. Ein bisschen hebt er die Stimme dabei, also zeigen Sie mir, wo ich einen finden kann. Du deutest in eine ungefähre Richtung. Haben mich für den hier entschieden, sagt er, als er nach 10 Minuten wieder an dir vorbeikommt. Eine gute Wahl, sagst du, den habe ich schon 3-mal verschenkt. Hallo, sagst du zu Helga, als du den Pausenraum betrittst. Strafversetzt, ja? Ach was, sagst du, wenn man einen Rechner versteht, versteht man alle anderen elektrischen Geräte auch. Weißt du, was hier nämlich alles zusammenhält? Nee, was denn? Der Strom. Und weil man lange Zeit nicht wusste, ob Strom ein Zustand oder ein Prozess ist, befahl man einmal einem ganzen Kloster, sich auf einer Lichtung aufzustellen. 600 Mönche kamen so zusammen, weil es damals noch große Kongregationen gab. Die Kirchen waren damals begehrte Arbeitgeber sozusagen. Aber egal, diese 600 Mönche also, die haben sich in einem Kreis aufgestellt und dann haben sie sich an den Händen gefasst. Und als sich alle so an den Händen hielten, da hat ein Letzter an einen elektrisch geladenen Gegenstand gefasst und augenblicklich durchfuhr ein Zucken den Menschenkreis. Danach wusste man, was Strom ist. Schöne Geschichte, sagt Helga, und gerade als sie noch etwas sagen will, kommt Herr Rudi rein. Würden Sie uns eine Minute geben? Er blickt Helga an. Du ärgerst dich, spürst dein Herz pochen, wie du jetzt vor diesem Rudi stehst, der sagt, Ihre Probezeit dauert jetzt noch 3 Tage und die sollen Sie auch abschließen, keine Frage. Sie bekommen auch ein Arbeitszeugnis, weil bei uns alles seine Ordnung hat, aber eine Übernahme kann ich Ihnen nicht anbieten. Die Zeiten sind hart, was wir also brauchen, sind Charisma, Talent, Motivation. Und wo soll ich jetzt hin, fragst du? Sie werden dann wieder beim Amt gemeldet, mehr kann ich dazu auch nicht. Ich meine, in welche Abteilung, sagst du. Bis auf Weiteres bleiben Sie bei den Küchengeräten, das sind Selbstläufer, sagt Herr Rudi, da ist der Schaden am geringsten. Du gehst also zurück in die Küchenabteilung, ziehst Karton nach Karton auf Kante, auf Sicht. Auch dich wird es nicht mehr lang geben, denkst du, als du an Herrn Rudi denkst. Zu Hause fährst du deinen Rechner hoch, öffnest den Browser, schaltest die Lautsprecherboxen an. Bergung und Landschaft gibst du in die Suchleiste ein. Die Waschmaschine rattert im Hintergrund, während du noch einmal ganz genau zuhörst. Setz mich dahin, sagt der Mann in dem Hörspiel. Setz mich dahin, sagt mir zum Beispiel ein so ein Ding, und das ist es, was ich dann mit ihm mache. Wenn ich in meinem Leben noch etwas vollbringe, dann dass der Raum sich einräumt, auf dass ich endlich wieder meine Ruhe habe. Zufrieden hängst du die Wäsche auf, beinahe beschwingt. Du schiebst den Wäscheständer nah an die Heizung, damit das Hemd auch trocken sein wird an deinem letzten Arbeitstag. Erst baust du heimlich, wenn nichts los ist, und dann baust du, obwohl du anderes zu tun hättest. Du vernetzt die Geräte eines nach dem anderen, schließt du sie an einen gemeinsamen Stromkreis an. Über Verteilerstecker hängt bald alles mit allem zusammen. Wenn dazwischen ein Kunde etwas wissen will, sagst du freundlich, aber bestimmt, fragen Sie doch bitte meinen Kollegen, der kann Sie sicher gut beraten. Und als dein Kollege aus der Küchenabteilung vorbeikommt und zaghaft fragt, was du da machst, sagst du nur, Anschlüsse prüfen. Bis zur Mittagspause hängen dann alle Toaster, alle elektrischen Grills und alle Wasserkocher zusammen. Die Geräte selbst sind in ihren Kartons. Man muss schon zweimal schauen, um die Kabel zu sehen, die hinten oder unten aus den Kartons herausführen. Aber das reicht nicht. Dazu kommen noch die Lockenstäbe, die Glätteisen, die Kaffeemühlen. Die Waschmaschinen schließt du an die Wäschetrockner an und dann noch die gesamte Multimedia-Abteilung. Fernseher und Stereoanlagen mit Rechnern und Scannern und Druckern. In der Mittagspause hast du Helga noch einmal im Pausenraum getroffen. Du hast sie gefragt, ob sie nach Schichtende noch auf dich warten kann. Einfach draußen, vor dem Eingang. Jetzt, in der Umkleide, trödelst du. Nachdem du dein Hemd ausgezogen und es gemeinsam mit dem zweiten in eine Plastiktüte gepackt hast, nachdem du deine Stunden eingetragen und dich damit ausgetragen hast, nachdem du in den Spiegel gesehen deine Zähne auf Essensreste kontrolliert hast, denn es ist dir längst zum Zwang geworden, nachdem du also genau 22,5 Arbeitstage lang vergeblich Geräte zu verkaufen versucht hast und deshalb nicht übernommen wurdest, worüber du dich eigentlich freuen willst, wäre da nicht schon der Termin morgen um 7.40 Uhr auf dem Amt? Nach diesem scheinbar erfolglosen Versuch also, verlässt du festen Schrittes die Umkleide. Du schaltest das Hauptlicht aus. Vor dem Laden siehst du Helga. Dann steckst du den letzten Stecker ein. Es blitzt und Helgas Gesicht leuchtet auf. Und es knallt und du lachst und schaust rüber zu ihr, für die du das auch machst, die aus sicherer Entfernung die Pracht betrachtet. Und eine Pracht ist es in der Tat, die du da ins Werk gesetzt hast. Und dann ist es wieder still, wie an jedem Abend, bis auf das Knacken der Flammen, die sich aus den Leitungen ihren Weg bahnen. Vielen Dank.
Danke, Magdalena.
Gerne.
Nachdem das jetzt heute im Film auch vorkam, ich war mir nicht sicher, ob ich die Frage stellen soll, aber es ist einfach so eine Analogie, weil ja im Film nach diesem General Strike dann, ich weiß es nicht genau, ich glaube, der Sohn eines der Fahrer, als es um die Frage geht, was danach dann passiert, also er fragt einfach, and then what, irgendwie sowas, glaube ich, ja. Und dann gibt es eigentlich keine Antwort, ja, und ich habe mich ähnlich auch gefragt, was denn Helmut jetzt dann am nächsten Tag macht. Also er hat da quasi diese Dinge zusammengeschlossen, das Feuer ist passiert, es gab sozusagen diesen Moment des Widerstandes, ein symbolischer Akt, aber was danach? Hast du dich damit auseinandergesetzt, als du das geschrieben hast?
Nee, ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, ich wollte es in dieser Kulmination enden lassen und dann offen, aber Genau, ich glaube, es bleibt auch offen. Also wird der um 7.40 Uhr auf dem Amt sein oder wird er sich diesem Feuer hingeben? Wird das Feuer überhaupt so groß sein, wie er sich es vorgestellt hat? Ich glaube, das sind ja alles Dinge, die offen bleiben.
Genau. Oder er lernt die Technopolitik von unten kennen.
Oder er lernt die Technopolitik von unten kennen.
Ne? So, Magdalena, dein Buch, das heißt ja Brauchbare Menschen, und ich wollte gerne hier an diesem Abend auch noch ein wenig ein erfreulicheres Terrain bezüglich der Technologien erkundschaften, denn es gibt eben nicht nur brauchbare Menschen, sondern es gibt durchaus auch brauchbare Technologien und brauchbare Maschinen.
Und das ist mein nächster Erzählband dann.
Ja, genau, Part 2. Und insofern an euch beide gerichtet noch die Frage, wie kann ein Zusammenspiel brauchbarer Menschen und brauchbarer Maschinen aussehen und was bedürfte es dafür?
Also soll ich dich noch denken lassen? Genau, ich glaube, ich bin ja eben also keine Arbeitssoziologin, auch keine STS-Forscherin oder so. Was ich nochmal dachte, was ich vielleicht sozusagen nochmal dazu sagen kann, in dieser Erzählung wird ja ein Hörspiel zitiert und es ist ein Hörspiel, das ich selber geschrieben habe. Das ist jetzt nicht nur pure Eitelkeit, die mich dieses Hörspiel hat da hineinschreiben lassen, sondern ich glaube, das eine war schon so wie die Frage, kann Literatur oder das, was ich mache, Geschichten erzählen, tatsächlich etwas verändern? Das behaupte ich ja so ein bisschen mit dieser Erzählung, dass der Mann mein Hörspiel hört und daraufhin beschließt, auch das zu tun, was eben in diesem Hörspiel erzählt wird. Es gab in Österreich einen Mann namens Franz Xellmann, der irgendwann, ich glaube 57 oder so, genau, also der in der Obersteiermark gelebt hat, da Bauer war, und irgendwann 57 oder als es eröffnet wurde, das Atomium in Brüssel in der Zeitung abgebildet gesehen hat. Das hat ihn so unglaublich fasziniert, dass er seinen Rucksack geschnürt hat, dahin gefahren ist, das irgendwie abgezeichnet hat. Es war die einzige Reise, die er jemals außerhalb Österreichs unternommen hat, nach Hause gefahren ist und eigentlich erstmal den Gedanken hatte, dass er das jetzt so nachbauen möchte. Aber die Sache ist ihm irgendwie entglitten oder über den Kopf gewachsen oder hat ein Eigenleben entwickelt. Und was passiert ist, ist, dass dieser Mann quasi sein komplettes restliches Leben damit verbracht hat, unterschiedlichste elektronische Teilchen und Geräte aufzuspüren, zusammenzuschrauben und miteinander zu verbinden. Das Ganze wurde nicht von ihm, von jemand anderem dann als die Weltmaschine bezeichnet. Und man kann die auch bis heute, oder zumindest habe ich sie vor 10 Jahren mal besucht, besuchen. In der steirischen Hügellandschaft ist das eingebettet in einem Raum, der wahrscheinlich halb so groß ist wie dieser. Und genau, man geht dann dahin und zahlt irgendwie 4 Euro Eintritt und dann wird diese Maschine angeworfen und macht sehr, sehr viele Dinge, die alle, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, keinen Zweck erfüllen. Und ich glaube, das ist was mich sozusagen eigentlich ursprünglich zum Maschinenthema gebracht hat, war eben diese Weltmaschine, die in dieser absoluten Zweckfreiheit gleichzeitig total sinnstiftend für jemanden war. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ich weiß nicht, ob es eine brauchbare Maschine ist, aber es ist, glaube ich, sozusagen eine Art von Maschinen-Mensch-Beziehung, die ich irgendwie interessant fand. Ja.
Eine brauchbare Beziehung.
Eine brauchbare Beziehung,
ja. Das ist doch viel wert. Simon, auch an dich die Frage, wie könnte das denn aussehen? Ich weiß, andere Teile deiner Forschung, deiner Arbeit befassen sich ja durchaus mit dieser Frage, wie brauchbare Menschen mit brauchbarer Techniknutzung auch zusammengeführt werden könnte.
Ja, also ich glaube, zuerst mal ist die Gefahr sozusagen, dass man auf der einen Seite die Maschinen und auf der anderen Seite die Technik als sozusagen was Getrenntes sieht. Und das ist, glaube ich, eine falsche Einschätzung, weil, wie zum Beispiel die Geschichte mit der Automatisierung zeigt, ist quasi die Technik in ihrer Ausgestaltung, aber auch in ihrer Verbreitung wirklich ganz tief geprägt von unseren sozialen Verhältnissen. Also eben, die Roboter wären technisch möglich, sie werden aber nicht eingesetzt, weil es günstiger ist, menschliche Arbeitskraft auszubeuten. Es gibt ganz viele andere Beispiele dafür. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, quasi aus aktuell bestehenden Technologien utopische Potenziale ableiten zu wollen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, was möglich wäre und das zu kontrastieren mit dem, was wir aktuell um uns herum so haben, auch in technischer Hinsicht. Und da ist es natürlich so, dass Automatisierung in einer Gesellschaft, in der wir nicht darauf angewiesen wären, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, eine tolle Sache wäre. Aber in unserer Gesellschaft ist nun mal das Einzige, was schlimmer ist, als ausgebeutet zu werden, nicht ausgebeutet zu werden. Und deswegen hängt das halt sehr eng zusammen. Eine vielversprechende Entwicklungslinie, die ich sehen würde, hängt wirklich eng mit der kybernetischen Logik der Selbstorganisation zusammen. Da würde ich sagen, kann man die durchaus quasi noch weiter denken als das, was es sozusagen jetzt in der begrenzten Klein-Klein-Form der betrieblichen Optimierung ist. Und man könnte sie quasi zu einer Art gesellschaftlichen Koordinationsfunktion machen, die dazu beitragen könnte, dezentrale, selbstverwaltete Einheiten miteinander in Einklang zu bringen, zum Beispiel dezentrale ProduzentInnen miteinander zu synchronisieren, ohne dass es dazu eine alles koordinierende Zentrale bräuchte. Und das wiederum würde Wirtschaftsprozesse ja viel, viel mehr, als wir es heute haben, einer demokratischen Deliberation zugänglich machen. Man könnte zum Beispiel politisch darüber entscheiden, wie viel Naturzerstörung sind wir bereit in Kauf zu nehmen, das möglicherweise sogar algorithmisch voraus modellieren lassen und dann die Produktion daraufhin entscheiden. Und dann quasi die Koordination, die das erfordert, eben in Teilen zu automatisieren und nicht mehr in quasi endlosen Rätediskussionen machen zu müssen, was ja sozusagen sonst eine anarchistische Alternative oft wäre. Ja? Also das wäre was, was ich mir sozusagen als Moonshot-Projekt vorstellen könnte, aber das ist eben nichts, was durch die Technik selbst realisiert wird, sondern was eben ganz eindeutig eine politische Frage ist, wo sich unsere Gesellschaft hin entwickelt.
Und zum Abschluss dürfen wir jetzt noch einen zweiten Teil aus deinem Buch rein.
Ja, gerne. Ich würde gerne noch ein bisschen über die Selbstoptimierung reden, weil ich das vorher so ein bisschen einfach dargestellt habe, ja, dass die Leute quasi einfach was ganz anderes machen als das, was die Technologien ihnen sagen und so weiter und diese Feedbacks optimieren. In der Realität ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Also als ich als Fahrradkurier gearbeitet habe, war es für mich tatsächlich so, dass das erstmal eine sehr intensive Wirkung entfaltet hat. Also wenn ich dauernd einen Ton bekomme, der mir sagt, dass ich jetzt wieder ein bisschen langsam bin, oder wenn ich dann irgendwelche Auswertungen bekomme, wo ich irgendwelche Badges kriege, dass ich eine besonders tolle Leistung erzielt habe, hat das natürlich durchaus eine Wirkung. Ja? Und ich glaube, die allermeisten Menschen haben so die intrinsische Motivation, gute Arbeit zu machen. Und das Problem mit dieser kybernetischen Selbstoptimierungslogik ist nun aber, dass die quasi keine Grenzen kennt. Ja, da ist quasi die Steigerung nach oben offen. Und das stößt halt systematisch bei den Beschäftigten auf physische und psychische Grenzen. Und deshalb ist quasi bei fast allen, mit denen ich gesprochen habe, zumindest denjenigen, die länger bei dem Job bleiben, so einen Prozess zu beobachten, den man als aktives Verlernen von Selbstkontrolle beschreiben kann, wo quasi am Anfang eine Art All-in-Effort, ein großes Bemühen um Selbstoptimierung zu beobachten ist und das wird danach verlernt. Dazu lese ich mal ein bisschen eine kurze Analyse vor. Die meisten Befragten behalten eine kritische Distanz zu den permanenten Feedbacks. So erklärt beispielsweise ein Kurier von Smart Delivery über den Countdown, also genau das, was wir vorher in dem wunderbaren Film auch gesehen haben, der auf seinem Handy die verbleibende Zeit anzeigt, die ihm zum Abschließen der Lieferung noch zur Verfügung steht. Ich schaue tatsächlich auf den Countdown. Vielleicht heißt das, dass ich in gewisser Weise dumm bin, aber diese Information ist das, was an den Kunden geht. Obwohl der Befragte sein Arbeitshandeln also tatsächlich nach dem Countdown ausrichtet, wird offensichtlich, dass er Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Selbstoptimierung hegt. Tatsächlich sind die Vorgaben oft unrealistisch, sodass die KurierInnen die Motivation verlieren, sich überhaupt um eine Einhaltung zu bemühen. Jetzt Zitat von einem anderen Kurier. Für mich ist das nicht realistisch. Wenn ich den Ort des Kunden sehe, zum Beispiel wenn er weit weg ist, sagen wir 3 Kilometer, und sie sagen mir, dass ich in 2 Minuten da sein soll, dann ist das nicht sinnvoll. 2 Minuten geht nicht. Und ich sehe nicht ein, warum. Ich werde entsprechend meiner Geschwindigkeit fahren, ich werde mich nicht beeilen oder stressen, weil ich weiß, dass ich in 2 Minuten keine 3 Kilometer zurücklegen kann. Also werde ich nicht über die Zeit nachdenken. Zitat Ende. Die Missachtung der Feedbacks ist jedoch das Resultat eines aktiven Lernprozesses. Die meisten Befragten berichten, dass sie sich zu Beginn viel abverlangten, um die Vorgaben einzuhalten und auf die Feedbacks zu reagieren. Später geben fast alle diese Anstrengungen auf. Eine typische Antwort von Smart Delivery KurierInnen auf die Frage, ob der Countdown beachtet wird, lautet deshalb, am Anfang ja, also ist wieder ein Zitat, am Anfang ja, aber jetzt tue ich, was ich tun muss. Und wenn das Restaurant zu spät dran ist, dann ist das nicht meine Schuld. An die Stelle der Selbstoptimierung tritt also nach einer gewissen Zeit der Dienst nach Vorschrift. Auch das Versprechen von Boni verliert seine Motivationswirkung bald. Zitat: Am Anfang habe ich versucht, mein Bestes zu geben, um den Bonus zu bekommen. Dann habe ich gemerkt, dass es keinen Sinn macht, meinen Körper und mein Fahrrad zu sehr zu pushen. Es lohnt sich nicht, zu versuchen, schnell zu fahren, das Produkt so schnell wie möglich zu liefern. Also vergesse ich jetzt den Bonus. Andere KurierInnen machen sich von Anfang an über die mageren Boni lustig. Zitat: Das fanden wir dann auch mehr so eine Verarschung, so einen 5-Euro-Gutschein. Plus, wer bei Hitze im Sommer gefahren ist, das war dann noch mehr Hohn oder Schlag ins Gesicht, da gibt es ein gratis McDonald's-Eis. Da hat sich jeder kaputt gelacht. Die haben das aber für eine gute Idee gehalten. Ähnliches berichten Beschäftigte des Versandhändlers Smart Shopping über ein System von Plastikchips, das zur Incentivierung von Leistungssteigerung eingesetzt wird. Die Chips haben aber einen Wert, also wieder Zitat, ich glaube von umgerechnet, ich weiß nicht, 20 Pfennig oder so. Also ich rede nicht mal von Cent, sondern von Pfennig. Und dafür darfst du dir dann, wenn du davon 20 Stück zusammen hast, kannst du dir dann eine Plastiksonnenbrille im Bonus-Store, alles mit Branding, immer alles mit Unternehmensbranding, darfst du dir dann kaufen. Ja, das ist Wertschätzung. In diesen sarkastischen Worten deutet sich bereits an, dass die Befragten derlei Belohnungssysteme eher als Infantilisierung denn als Motivationsanreiz verstehen. Allem Anschein nach wird die Selbstkontrolle, die durch die digitalen Feedbacks induziert wird, von den Beschäftigten aktiv verlernt, um den Arbeitsprozess zu bewältigen zu können. Dieses aktive Verlernen von Selbstkontrolle scheint bei vielen Beschäftigten das wirksamste Mittel zu sein, um gegen den Selbstoptimierungsstress und die Selbstentfremdung anzugehen. Gleichwohl bedeutet eine solche Behauptungsstrategie gegenüber den digitalen Zumutungen nicht notwendigerweise, dass die kybernetische Kontrolle letztlich unwirksam ist. Deutlich wird jedoch, dass ihr Funktionieren von verschiedenen zusätzlichen subjektiven und objektiven Faktoren abhängig ist. Teilweise gehen die abweichenden Praktiken jedoch auch einen Schritt weiter. Das ist dann das, was ich vorher beschrieben habe. Zum Abschluss würde ich aber noch mal eine kurze Passage vorlesen, die illustriert, warum die Leute so wenig Bock haben, sich für ihr Unternehmen zu engagieren. Und zwar ist das ein Zitat aus einem Chat der FahrradkurierInnen in der Stadt, in der ich gearbeitet habe. Da fragt einer, hat schon jemand für Februar sein Gehalt bekommen? Fragt einer der KurierInnen im Gruppenchat von Smart Delivery. Im Minutentakt kommen die Antworten. Bei mir nicht. Noch nicht. Nein. Nein. Ich weiß es nicht, aber ich brauche das Geld wirklich. Dann sagt ein anderer, ich habe letzten Sommer, als ich anfing, 2 Monate lang nur vom Trinkgeld gelebt. Dann fragt einer, wie hast du das gemacht? Ein anderer, Miete? Und dann sagt wieder einer, er hat im Park geschlafen. Also das ist ein Kollege, der tatsächlich obdachlos geworden ist. Und das ist auch kein Einzelfall, sondern diese Art von, man muss sagen, Lohnklau ist quasi in der Plattformökonomie systematisch. Also man hat bei den allermeisten Beschäftigten, bei den verschiedenen Plattformen immer wieder diese Berichte davon, dass die Löhne nicht oder nicht korrekt ausgezahlt werden. Und das Interessante ist dann, dass das als technisches Versagen dargestellt wird. Also man kann die Vorgesetzten persönlich ja nicht erreichen, ja, man trifft die nicht und man hat auch keine Möglichkeit, die anzurufen oder Ähnliches. Man hat dann nur die Möglichkeit, in dem Chat quasi zu kommunizieren mit sogenannten Dispatchern, die dafür zuständig sind, die Rider zu kontrollieren. Und die sagen einem dann, ja, man kann nichts machen, das ist quasi das automatische System. Und da ist dann quasi die Inszenierung von Automatisierung, die, wenn man dann nochmal genauer hinschaut, so gar nicht existiert, sondern tatsächlich wird die Lohnbuchhaltung klassisch per Excel-Sheet gemacht, dass die quasi wesentlich eine Legitimationsfunktion erfüllt und quasi eine Art Trennwand zwischen Unternehmen und Beschäftigten darstellt, die auch dazu da ist, quasi die Ansprüche der Beschäftigten zurückzudrängen.
Auch das haben wir heute in diesem wunderbaren Film gesehen, den ich euch an dieser Stelle noch einmal ans Herz legen möchte. Magdalena, Simon, ich danke euch vielmals für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Danke dir, Jan.
Vielen Dank, Jan.
Und jetzt ist der Raum eröffnet für Publikumsfragen.
Ja, wir haben auch ein Mikrofon. Also nutzen Sie die Chance, Fragen zu stellen. Ich stelle mich hier einfach mal so in die Mitte. Nicht schüchtern sein.
Es gibt aber, denke ich, sonst auch die Möglichkeit, im Zweiergespräch danach natürlich Fragen zu stellen, oder?
Natürlich. Also wer möchte, kann natürlich noch bleiben, sich den Film auch noch mal angucken. Steffen Köhn und Johannes Büttner sind ja auch noch da. Wir können irgendwie über den Film sprechen. Es gibt hier Wein. Genau. Also wenn jetzt keine Fragen sind, ist es auch nicht schlimm. Doch, hier ist eine. Super.
Doch, eine. Hi. Vielen Dank erstmal. Super spannend. Ich habe eine Frage an dich, Simon. Ich habe dein Buch nicht gelesen, deswegen vielleicht analysierst du das auch weiter. Aber was mich total interessieren würde, ist, dass der Widerstand ja in diesen Lücken entsteht, in dem die Anreizsysteme nicht funktionieren. Und du hast dich ja auch viel mit Selbstoptimierung beschäftigt, die ja offensichtlich besser funktioniert. Was wäre denn dein Ausblick? Erleben wir irgendwann eine automatisierte Arbeit mit besseren Anreizsystemen, wo Widerstände schwieriger werden? Oder kollabiert so ein bisschen die Plattformökonomie oder diese Gig-Economy daran, dass Widerstände aufgebaut werden und Arbeitskampf entsteht?
Ja, beides. Also man hat es einerseits quasi mit einem Geschäftsmodell zu tun, was wirklich auf schlechte Arbeitsbedingungen angewiesen ist und wo die Leute auch, die Unternehmen auch den Markt verlassen, wenn sie das nicht mehr realisieren können. Also es gibt zum Beispiel diese immerwährende Auseinandersetzung juristischer Art über die Scheinselbstständigkeit bei diesen Unternehmen. Ja, also die wollen ja immer quasi ihre Beschäftigten als Selbstständige ausweisen, damit sie keine Versicherungsbeiträge bezahlen müssen. Und das geht in einigen Ländern nicht, in Deutschland zum Beispiel. Und diese Entscheidung hatte dann zur Folge, dass einige dieser Plattformunternehmen Deutschland verlassen haben, ja, weil quasi mit vernünftigen Arbeitsbedingungen dieses Geschäftsmodell von einer ja, quasi digitalen Dienerschaft nicht realisierbar ist. Und Ähnliches gilt auch für Arbeitskampfresultate, also Deliveroo zum Beispiel hat sich in Reaktion auf gewerkschaftliche Organisierung in Deutschland auch zurückgezogen aus Deutschland. Und ich würde sagen, dass quasi diese Entwicklung sich tatsächlich aus einer politischen Dynamik der Polarisierung speist und dass das quasi ja, dass durch das Auseinanderdriften von Lohnniveaus zum Beispiel begünstigt wird. Also man kann das sich auch anhand von einzelnen Haushalten veranschaulichen. Also wenn ich quasi als Mittelschichtshaushalt relativ gut verdiene, dann habe ich einen höheren Anreiz dazu, quasi nicht selbst die Hausarbeit zu machen, die davor unbezahlt war, sondern die auszulagern an kybernetisches Proletariat und Care-Arbeiterinnen. Ja? Und das geht aber eben nur, wenn es gleichzeitig halt diesen Niedriglohnsektor gibt, der da halt existiert. Und dann ist es quasi eine dort weitergehende Abwertung. Also sozusagen der Strukturlogik dieses Prozesses nach kann das weder in die eine noch in die andere Richtung aufgelöst werden, sondern es lebt eben von dieser Spannung, dass es in beide Richtungen geht. Und wenn jetzt zum Beispiel die Lohnniveaus generell steigen würden, dann würde dieses gesamte Modell nicht mehr funktionieren. Ja.
Zwei kurze Fragen noch. Art 1, was bewirkt der Mindestlohn in diesem Zusammenhang? Frage Nummer 2, wenn sich die Firmen zurückziehen, stirbt dann dieses Billigsegment aus?
Ja, der Niedriglohn ist ganz entscheidend, der Mindestlohn ist ganz entscheidend, auch bei der Frage der Automatisierung. Also wenn wir es mit einem relativ hohen Niedriglohn zu tun, Entschuldigung, ich sage mal Niedriglohn, es ist natürlich ein Niedriglohn, ja, mit einem relativ hohen Mindestlohn zu tun haben, dann steigt der Anreiz der Automatisierung. Und das wiederum bedeutet dann, vermittelt quasi eine höhere Arbeitslosenquote, die dann wiederum ein politisches Problem darstellt. Aber solange der Mindestlohn so niedrig ist, wie er es jetzt ist, ist eben der Anreiz der Automatisierung nicht da. Das heißt aber, das ist sozusagen eine indirekte Form der Technopolitik, diese Arbeitsmarktregulation. Genauso wie die Migrationsregulationen, von denen ich vorher gesprochen habe, auch. Ja. Also sozusagen, wenn es einen Pool von vielen migrantischen Arbeitskräften gibt, die dazu gezwungen sind, jeden Job anzunehmen, den sie bekommen, spielt das auch eine ganz große Rolle. Und der Niedriglohnsektor verschwindet natürlich nicht, wenn diese Firmen verschwinden, weil er politisch quasi eingerichtet wurde. Also die Hartz-IV-Reformen zum Beispiel hatten ja das explizite Ziel, diesen Niedriglohnsektor zu schaffen, um die Arbeitslosigkeit zu eliminieren und das quasi dadurch zu schaffen, dass der Sozialstaat abgebaut wurde. Also deswegen sind diese Plattformen quasi nicht die Ursache des Niedriglohnsektors, aber es ist quasi eine notwendige Existenzbedingung, damit die funktionieren können.
Auch nochmal eine Frage an dich. Ist jetzt vielleicht für Deutschland nicht so relevant, aber international. Es gab neulich in der New York Times einen Artikel, der darüber sprach, wie diese Produktivitätsüberwachungssysteme mittlerweile auch zunehmend in White-Collar-Jobs vordringen. Würdest du da vielleicht beobachten, vielleicht erwarten, auch Solidarisierungseffekte zwischen sozusagen White-Collar, Blue-Collar, Pink-Collar-Workers?
Ja. Ich habe das beobachtet bei dem Online-Versand-Unternehmen, das ich Smart Shopping nenne, wo sich Beschäftigte international zusammengeschlossen haben und sich quasi auf der Shopfloor-Ebene organisiert haben, so Picker und Packer. Und dann kamen da auch einzelne Programmiererinnen dazu. Also tatsächlich war eine Person aus der Zentrale des Unternehmens in Seattle da, die sich also mit den Leuten solidarisiert hat. Aber die haben tatsächlich eine Kombination von ideologischer Integration und diesen Überwachungssystemen, die es extrem schwer macht, sich da zu solidarisieren. Also die haben erstens relativ hohe Löhne, zweitens haben sie eine extreme technische Überwachung ihrer Arbeit und dann eine ideologische Einbindung, die gleichermaßen auf eine Art Sektenkult aufbaut, wo dann wirklich so Rituale gemacht werden und so weiter. Und andererseits auf Androhung drakonischer Vertragsstrafen, wenn irgendwas passiert, was auch nur den leisesten Hauch von Sabotage hat. Aber diese Kollegin hat tatsächlich gesagt, ja klar, wir könnten das System mit 3 Klicks lahmlegen, und zwar weltweit. Ja. Aber das ist unwahrscheinlich, beziehungsweise wäre das dann schon fast die Revolution. Ja. Was aber passiert ist, dass sich diese Tech-Worker in anderen Formen organisieren. Es gibt gerade hier in Berlin jetzt zum Beispiel einen Ableger der sogenannten Tech-Workers Coalition. Das sind genau diese Leute, die quasi diese Logistik-Tools zum Beispiel programmieren oder andere Dinge quasi als Ingenieure herstellen, die dann aber quasi nicht ihre Produktionsmacht einsetzen, also nicht quasi Sabotage am Arbeitsplatz oder gewerkschaftliche Organisierung, sondern sich eher in Form von traditioneller NGO-Arbeit quasi einsetzen und sich in dieser Form solidarisieren mit den rebellierenden Beschäftigten. Oder zum Beispiel juristische Unterstützung vermitteln oder denen dabei helfen, einen Betriebsrat zu gründen und so weiter. Also in dieser Form gibt es die Solidarisierung, aber sozusagen der letzte Schritt, der eigentliche notwendige Schritt wäre, ist nicht vollzogen oder wird nicht vollzogen, weil das wirklich extrem risikoreich ist.
Gut, dann schlage ich vor, dass wir das Gespräch bei einem Glas Wein weiterführen. Ich darf noch sagen, dass da draußen ein Büchertisch ist und die Erzählungen von Magdalena Schrefel und aber auch das Buch von Simon Schaub dort zum Kaufen und zum Erwerben liegt. Autoren und Autorinnen leben ja auch davon und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien und Jan Groß für die tolle Moderation und danke für die tollen Gesprächspartner. Schönen Abend noch.